Wir stehen ja mitten in dieser Serie, wo wir anschauen, was das Neue Testament über Geheimnisse sagt, wo wir gesehen haben, dass es an vielen Stellen von einem Geheimnis redet. Wir haben gesehen, dass es für uns als Kinder Gottes keine Geheimnisse gibt im Wort Gottes, wo, also im Sinn von Sachen, die Gott bewusst vor uns verdunkelt oder verschleiert. Aber dass es sehr wohl Geheimnisse gibt für die Ungläubigen, für die Welt, aber zum Beispiel auch für das Volk Israel, das mit Blindheit geschlagen ist, nach wie vor, und vieles aus dem Wort Gottes nicht kann verstehen, weil sie es auch nicht haben wollen verstehen. Und so geht es ja eigentlich auch für viele Menschen in dieser Welt. Auch die Nationen haben in einem gewissen Sinn einen Schleier. Und der Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ich rede in Gleichnis und in Geheimnis, aber euch ist es gegeben, dass ihr die Geheimnisse könnt wissen könnt. Ihr sollt es wissen, uns will es der Geist Gottes offenbaren. Und wir haben dann gesehen, die verschiedenen Gruppen von Geheimnissen, das, was am meisten Raum einnimmt, ist das Thema, wo wir immer noch dran sind, über das Himmelreich als Geheimnis. Das Himmelreich in unserer Gnadenzeit, in unserem Zeitalter, wo in geheimnisvoller Form in dieser Welt ist und wo der Herr Jesus den Jüngern offenbart, dass sie sollen verstehen, was das Geheimnis von diesem Himmelreich in ihrer jetzigen Form ist. Und dann die ganzen Geheimnisse um die Gemeinde. Das ist eine weitere grosse Gruppe von Geheimnissen. Und dann aber auch das Geheimnis von der Verstockung Israels, Römer 11, wo ebenfalls für uns soll offenbart sein, dass wir verstehen, was dahinter steht. Und dann haben wir auch schon gesehen, dass es noch böse Geheimnisse gibt, satanische Geheimnisse, wo wir dann auch noch kurz anschauen. Das Geheimnis von der Ungerechtigkeit, vom Mensch von der Sünde, 2. Thessalonicher 2, aber auch das Geheimnis von der Hure Babylon. Wie gesagt, wir sind immer noch bei diesen Himmelreichsgleichnissen und es ist so wichtig, dass wir die richtig verstehen. Weil der Herr Jesus hat das ganz fest betont, dass er möchte, dass wir das verstehen, was er mit diesen Gleichnissen sagen will. Wir haben etwa 9 Gleichnisse, die wir dann anschauen wollen. 2 oder 3 haben wir schon angeschaut. Am 3. sind wir jetzt eigentlich. Das erste war das vom Sämann, der ausgeht, sagt, 4 verschiedene Ackerböden, 4 verschiedene Herzensböden. Und dort haben wir gesehen, dass es ja darum geht, um das Individuum, wie der einzelne Mensch reagiert auf das Wort Gottes, auf das Evangelium, auf das Reich Gottes, auf das Himmelreich. Und dann haben wir das zweite Gleichnis angeschaut, das ist allerdings in Markus 4, von der selbst wachsenden Saat, wo wieder der Sämann ausgeht und zeigt, und wo wir haben gesehen, dass jetzt nicht die menschliche Seite, wie der Mensch reagiert, betont wird in dem Gleichnis, sondern die göttliche Seite, dass im Samen, wo der Sämann sagt, alle Kraft drinnen steckt, alles was nötig ist, dass der Samen auf einem guten Boden einfach wächst. Und der gesagt hat, über Nacht ist es gewachsen und er hat nicht gewusst, wie es passiert ist. Und ich wollte sagen, alle Kraft, alle einfach Kraft, die es braucht zum Wachstum, steckt in diesem Samen. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Serie von Gleichnissen, auch wieder zurück in Matthäus 13, wo eigentlich etwas Neues offenbart. Es ist nicht ganz neu, weil schon im Gleichnis vom vierfältigen Ackerboden haben wir gesehen, dass innerhalb vom Himmelreich nicht einfach nur Gutes ist, sondern dass dort Satan direkt drinnen wirkt. Mit den Vögeln, die er schickt, mit seinem dämonischen Einfluss, wo er den Samen wegpickt, mit dem felsigen Boden, mit den Dornen, die er mit der Saat aufwachsen lässt und wo der Weizen erstickt, so dass er keine Frucht bringt. Also kaum hat der Herr Jesus das Himmelreich in die Hände der Menschen übergeben, ist Satan zur Stelle und versucht zu torpedieren und zu zerstören, wo er kann. Und das, genau das, der Kampf prägt unsere Heilszeit, wo wir drinnen stehen. Und das wird betont in den nächsten drei Gleichnissen ganz speziell. Wir haben dann angefangen anzuschauen, eben das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen. Und ich denke, das ist ganz, ganz ein wichtiges Gleichnis, dass wir das verstehen. Es ist ganz einfach zu verstehen, weil es nämlich der Herr Jesus selber auslegt, wie auch das Gleichnis vom Sämann, das er selber auslegt. Und das ist das zweite Gleichnis, das er ganz persönlich auslegt. Und das hat auch einen Grund, weil es so ein wichtiges Gleichnis ist und weil er will, dass wir das richtig verstehen, hat er es den Jüngern direkt ausgelegt. Und auch für uns eine Anleitung zu geben, wie wir dann die anderen Gleichnisse auslegen sollen. Das ist ganz wichtig, dass wir genau nach seinem Vorbild auch die anderen Gleichnisse auslegen. Jetzt wäre es gut, wenn wir es noch einmal lesen. Matthäus 13, Vers 24 bis 30, das ist das Gleichnis selber. Dann kommen die zwei kurzen anderen Gleichnisse eingebettet rein. Und dann kommt eben die Auslegung, Vers 36 bis 43. Einfach, wenn wir das Gleichnis noch einmal lesen, wenn wir vielleicht bei dir, Dieter, vorne anfangen und vielleicht gerade jedes zwei Verse liest. Also einerseits Matthäus 13, 24 bis 30 und dann weiter Vers 36 bis 43.
Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut dazwischen. Zwischen den Weizen und Kindern vor.
Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut?
Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausweist.
Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune.
Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Wer den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel.
Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit aus seinem Reich sammeln.
Und sie in den Feuerofen werfen, dort wird es keulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne.
Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ganz ein wichtiger, wesentlicher Abschluss. Wir kennen das ja so gut aus den Sendschreiben, den Satz. Und an dem abschließenden Satz können wir ein bisschen erahnen, wie wichtig das dem Herr Jesus das Gleichnis war, dass wir das so richtig verstehen. Es ist wie gesagt, in diesem Gleichnis geht es nicht darum, dass wir entweder die göttliche Seite vom Himmelreich oder mehr die menschliche Seite von dem Himmelreich in seiner geheimnisvollen Form verstehen, sondern es ist jetzt einen dritten Aspekt. Nämlich, wir sollen verstehen, die Aktivität vom Find in diesem Himmelreich. Und was ist die satanische Aktivität hier? Es ist Verfälschung und Vermischung. Verfälschung und Vermischung. Ganz zentral. Das Gleichnis handelt sich eigentlich praktisch nur um diese Tatsache. Und genau das, diese Seite zu beleuchten, Verfälschung und Vermischung, ist nachher übrigens auch der Inhalt der zwei nächsten Gleichnisse, die ja von diesem Gleichnis umrahmt werden. Zwischen dem Gleichnis selber und der Auslegung. Nämlich das Gleichnis vom Senfkorn und das Gleichnis vom Sauerteig. Wir sehen hier in diesem Gleichnis, dass das Gefälschte und das Echte von ihrem inneren Zustand, von ihrem inneren Wesen her, überhaupt nicht zusammenpassen. Sie sind nicht zu vereinigen. Es ist ein ganz grosser Unterschied von ihrem Inneren her. Vom Äußeren her ist der Unterschied überhaupt gar nicht so gross. Aber vom Wesen her, von dieser Frucht oder von diesen Pflanzen, die hier beschrieben werden, ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und genau das will das Gleichnis aussagen. In unserer Heilszeit wächst oder treffen Falsches und Echtes ganz frontal aufeinander und wachsen nebeneinander auf. Und wie das Gleichnis vom Sämann ebenfalls, zeigt das Gleichnis, dass das Reich der Himmel im jetzigen Zustand, in der jetzigen Zeit, nicht nur aus denen besteht, die echte Jünger vom Herrn Jesus sind, sondern dass es auch aus denen besteht, die nur äußerlich christlich sind. Das Neue Testament redet sogar von Wölfen im Schafspelz. Also äußerlich sehen sie nach einem Schaf aus, nach einem Kind Gottes, aber innerlich sind sie Wölfe. Sie leisten Lippenbekenntnis zum Christentum, zum Wort Gottes, aber ihr Wesen ist nicht echt. Sie sind nicht wirklich wiedergeboren. Aber es wird ein Tag kommen. Es wird eine Zeit geben, wo die Wahrheit an einen Tag kommt, wo die Täuschung auffliegt. Und auch das kommt ganz klar aus diesen Gleichnissen heraus, wenn das wird sein. Es wird am Ende der Zeit sein, es wird zu der Zeit der Ernte sein. Also die Ernte am Ende der Zeit wird die beiden Gruppen sehr klar trennen. Das Echte und das Falsche wird getrennt werden. Und das wird einerseits, wenn wir das kurz antönen, bei der Entrückung sein. Bei der Entrückung gibt es kein Vormachen mehr. Gibt es keine Maskerade, keine Fassade mehr. Das ist uns allen auf Anhieb klar. Es wird sofort ein Tag kommen, was echt und was falsch ist. Und das zweite Ereignis nach der Trübsalzeit, wo ja viele Menschen zum Glauben kommen, wo Israel selber das, was noch übrig ist am Schluss, wird zu ihrem Herr Jesus finden und wiedergeboren werden. Und das wird der zweite Zeitpunkt sein, wo echtes und falsch klar an Tag kommt. Nämlich beschrieben in Matthäus 25. Im Gericht, wie der Messias zurückgekommen ist auf die Erde, bis im zweiten gekommen, wo er Schaf und Böck trennt. Auch eines von diesen Gleichnissen, oder mehrere von diesen Gleichnissen deuten auf das Gericht hin, nämlich das, was wir jetzt gerade gelesen haben, die Trennung vom echten und vom falschen Weizen und auch das vom Fischnetz, von den guten und von den bösen Fischen, die aus dem Netz heraus getrennt werden. Also es wird unweigerlich ein Tag kommen. Alles, was wir müssen wissen über das Gleichnis, legt uns der Herr Jesus direkt aus. Und es ist gut darauf zu achten, auf seine Auslegung, damit wir auch etwas lernen und die anderen Gleichnisse, die er bewusst nicht auslegt, selber können auslegen und verstehen. Durch die Leitung natürlich vom Geist Gottes. Hier in diesem Gleichnis ist der Sämann ganz ausdrücklich der Herr Jesus selber. Das gibt keinen Zweifel an dem, weil er sagt es, dass es so sei. Also alles, was wir jetzt sagen, ist nicht Gegenstand der Diskussion. Können wir es so verstehen? Könnte man es so anders verstehen? Weil er legt es selber genau so wortwörtlich aus. Also dürfen wir nicht auf die Idee kommen, irgendetwas anderes anzunehmen. Der Sämann sagt, geht raus und hat einen Acker. Sein Acker steht. Einen Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Und der Sämann ist unmissverständlich der Messias selber, der Herr Jesus, der Sohn des Menschen, im Vers 37. Der Samen, den er sagt, auch das wird hier sehr deutlich gesagt, was das ist. Der Samen sind wir, sind die Kinder Gottes. Oder wie sie ausgedrückt ist im Vers 38, die Kinder des Reichs. Seine Kinder schlussendlich. Die Menschen, die durch ihn, durch sein vollkommenes Werk, zu wiedergeborenen Kindern Gottes worden sind. Die durch sein Wort zu wiedergeborenen Kindern Gottes worden sind. Es ist kein Widerspruch und das ist, drückt eigentlich das Gleiche aus, wenn wir daran denken, dass das Gleichnis vom Sämann, dort ist der Samen, das Wort Gottes, das Wort vom Reich, das ausgesagt wird. Und wenn jetzt hier gesagt wird, der Samen, sie sind Kinder des Reiches, dann ist das eigentlich das Gleiche. Weil sie sind durch das Wort zu Kindern des Reiches geworden. Das ist auch eine wichtige, tiefe Wahrheit. Aber dieser Aspekt ist hier betont, der Samen sind einzelne Menschen, die wiedergeboren, die zu Kindern des Reiches wurden. Wir alle sind die persönliche Frucht vom Messias, wo für das, dass wir neu geboren werden dürfen, so schwer gelitten und so einen grossen Preis gezahlt hat für uns. Und eben jeder Samen ist ein Individuum, ein Kind vom Reich. Kind vom Bösen, steht da, ist das Unkraut. Das Unkraut aber, Vers 38, sind die Kinder des Bösen. Die Kinder des Bösen, die sind innerhalb von dem Himmelreich. Das muss uns hier auffallen. Es ist nicht irgendwie völlig außerhalb von dem Himmelreich in geheimnisvoller Form, sondern er zählt sie mit zu dem Himmelreich. Es ist vermischt mit den Kindern des Bösen. Das heisst, innerhalb von der christlichen Welt. Und schon dann merken wir, wie einen weiten Umkreis, dass die sogenannte christliche Welt genommen hat. Und dann, auch wieder im Vers 38, der ganz entscheidende Punkt, der Acker ist die Welt. Und der Acker ist sein Acker, ein Herr sein Acker. Und er sagt, der Acker ist nicht Israel. Der Acker ist nicht gemeint. Der Acker ist die Welt. Null Diskussionspunkt. Der Herr Jesus legt selber aus. Wir können jetzt sagen, ja, aber für mich ist es mehr, ist es doch mehr vielleicht Israel gemeint. Oder es bezieht sich doch auf Gemeinde. Es meint, eben, die Gemeinde ist Unkraut und Weizen nebeneinander. Nein, falsch. Der Herr sagt, der Acker ist die Welt. Ganz ein entscheidender Punkt. Er ist in seine Welt gekommen und er will, dass alle Menschen gerettet werden. Darum ist er gekommen, bis im ersten gekommen in die Welt. Damit er Menschen kann retten in dieser seiner Welt. Auch wenn er in allererster Linie, und das zeigt uns ja gerade das Matthäus-Evangelium sehr eindrücklich, wenn er in erster Linie für sein Volk gekommen ist. Er ist in erster Linie für sein Volk gekommen. Aber vom Moment an, wo sie ihn abgelehnt haben, ist er für alle Menschen da. Und sein Heil ist so zu allen Menschen gekommen. Und eben, sein Acker ist ebenfalls nicht jemand gemeint. Seine Kinder, die Kinder des Reiches, die leben in dieser Welt, die wachsen in dieser Welt, in dieser Umgebung und die bewähren sich mitten unter den Kindern des Bösen. Sie sind ihren Angriffen ausgesetzt, ihrer Verhöhnung, ihrer Verfolgung. Genauso, wie es der Herr selber auch war. Es gibt keinen Unterschied. Wir haben nichts anderes zu erwarten, als das, was der Herr Jesus selber hat durchgemacht. Und die Kinder vom Reich, die wiedergeborenen Menschen, sollen ja nicht etwa auf die Idee kommen, ihre Verfolger zu verfolgen. Oder ihre Verfolger zu bekämpfen, die Kinder des Bösen. Und aktiv sie eben wollen zu beseitigen. Gar nicht erst auf die Idee kommen. Weil unser Herr ist wieder unser Vorbild. Der Herr Jesus hat nichts unternommen gegen seine Feinde. Er hat sie voll lassen gewähren. Und hat sich in diesem Angriff bewährt. Und genau eben in den Fußstapfen von ihrem Herr sollen seine Kinder nachfolgen. Sie sollen auf alle ihre irdischen Rechte und Ansprüche verzichten. Sie könnten doch sagen, ja, aber das ist, der Herr hat uns gesagt, da. Das ist unser Feld. Wir haben das Recht darauf, das Böse auszuräumen aus dieser Welt und uns Raum zu schaffen. Nein, sie sollen auf ihre Rechte und Ansprüche verzichten, ihr Leben schlussendlich bereit sein, abzulegen. Und ihr Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten in der Luft. Epheser 6, 12 sagt uns das ja. Dann sehen wir im Vers 28, er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Der Herr Jesus ist nicht blauäugig oder unwissend. Er hat schon im Voraus gewusst, dass der Feind wird kommen und seine üble Saat, der üble Samen, wird auf sein Feld ausstreuen. Was für eine fiese Taktik, wenn man sich das vorstellt. Ein Bauer bestellt sein Feld mit viel Aufwand, mit grosser Mühe, wunderschön macht er alles parat. Und dann kommt der Feind und er pflügt es nicht um oder wirft ihm Stein rein oder so, sondern er wirft zusätzlichen Samen rein, wo sich zeigt, dass der aufsprießt und praktisch nicht zu unterscheiden ist vom echten, vom ersten Samen, der gesagt worden ist. Der Herr Jesus hat genau gewusst, dass diese Schwierigkeiten für seine echten Kinder vom Reich werden kommen und dass sie werden segensreich sein. Dass sie werden dazu führen, dass seine Kinder noch mehr Frucht bringen. Weil sie sich müssen bewähren gegen den Falsch, gegen das Unkraut, gegen den falschen Samen. Jetzt wollen wir kurz das Unkraut anschauen. Wir wissen, dass das der sogenannte Taumellolch ist. Mit im Volksmundausdruck hat man es manchmal das Rauschgras genannt. Es ist von außen, wie gesagt, am Anfang nicht, praktisch nicht zu unterscheiden vom echten Weizen. Es sieht genau gleich aus. Wenn man es natürlich ganz genau hat angeschaut und mikroskopisch und weiss nicht was, hat man es sicher gemerkt. Aber so auf den ersten Blick ist es nicht zu unterscheiden gewesen. Und es ist eben vor allem giftig gewesen. Oder ist giftig, das gibt es ja heute auch noch. Es ist an den meisten Orten auf der Welt aber ausgerottet wegen dem Unkrautvertilger. Aber damals war das eine reale Gefahr gewesen in einem Weizenfeld. Dass dann von dem auch in der Erntezeit ist in die Körner, ins Mehl gekommen und die Leute hatten Vergiftungserscheinungen gehabt. Und zwar, was auch ganz interessant ist, es ist nicht die Pflanze, das Gras selber, das das Gift hat, sondern es kommt so eine Endophyte, also eine Pilzsorte, die das sofort nach dem Aufsprießen befällt, das Gras. Und das produziert die Alkaloide, das sind nervenaktive Substanzen, wo, wenn man das isst, dann gibt es Lähmungserscheinungen, Sehstörungen, Schwindelanfälle, Gehschwierigkeiten und kann je nach Dosis zum Tod führen. Also, es ist etwas, das in diesem Wesen eingepflanzt wurde, das Gift von dieser Pflanze, das schlussendlich das Gift darstellt. Wenn wir uns vorstellen, wie eben der Satan kann Menschen instrumentalisieren und Menschen missbrauchen für seine üble Vorsätze, die er hat. Frucht wird es uneigentlichen Tag bringen. was echt und falsch ist. Im Moment von der Reife, von der Frucht, wenn der echte Weizen aufwachset und von den schweren Körnern langsam sich abneigt, passiert genau das nicht beim Lolch. Er wachset gerade auf und auch die Frucht und auch die Körner, die Stände, sind gerade aufgerichtet. Es kommt zu keiner Beugung unter der Last von der Frucht. Und dort ist unweigerlich sofort zu sehen, echt und falsch. Da ist noch ganz ein wichtiger Punkt zu beachten, dass wir bei diesen Gleichnissen die Ähnlichkeiten nicht durcheinander mischen. Zum Beispiel sollte der vielfältige Herzensboden vom ersten Gleichnis, vom Sämann, mit den verschiedenen Menschen, sollte nicht vermischt werden mit dem Ackerboden jetzt hier in diesem Gleichnis. Und dass man auf die Idee kommen, in das gute Erdreich, da wo der Herr Jesus sagt, das ist sein Acker, also ich meine, wo im ersten Gleichnis der gute Herzensboden, wo die Frucht dann aufgeht und eben die Saat aufgeht und Frucht bringt, dass dort der Find einfach reinkommen kann und das Säen. Nein, es geht dort um das Individuum, um den Herzensboden vom Einzelnen. Und hier ist ganz eine andere Situation angesprochen. Der Acker als die Welt, wo die Saat vom Himmelreich reingesät wird und wo eben der Find die falsche Saat sagt. Und ebenfalls noch einmal betonen, mit dem Ackerboden von der Welt ist in keiner Art und Weise gemeint angesprochen. Auch wenn das Unkraut immer und immer wieder versucht, Eingang zu finden in die Gemeinde. Von dem redet ja das Wort Gottes auch sehr offen und sehr warnend. Wenn wir an Judasbrief denken, wenn wir an 2. Petrus 2 denken, wo geschrieben ist, dass Menschen kommen und sich heimlich einschleichen. Was hat der Find gemacht? Der Jesus hat gesagt, und von allen sind geschlafen, in der Nacht, ist er gegangen und hat seine Saat eingestreut auf den Ackerboden. Heimlich. Und genauso, genau die gleiche Taktik macht er heute auch im Angriff gegen die Gemeinde Jesu. Heimlich kommen Menschen und versuchen immer wieder ihre Prinzipien, ihren Eigenwillen, ihre eigenen Vorstellungen, die überhaupt nicht den biblischen Grundsätzen entsprechen, reinzuziehen. Gerade auch in die Gemeinde. Also das passiert ganz klar. Aber die Gemeinde hat dort ganz anders zu reagieren, als bei den Kindern des Bösen auf dem Ackerboden der Welt. Völlig anders. Das Unkraut hat tatsächlich in der Gemeinde absolut nichts zu suchen. Beziehungsweise muss aufgedeckt und entfernt werden. Da reden ja viele Stellen von dem, wir lesen als Beispiel, zum Beispiel Epheser 5. Epheser 5. Vielleicht gerade vom doch Vers 11 bis 13 oder Vers 10. Dort steht, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das ist ja gemeint, Ephesus gerichtet, das muss uns bewusst sein. Ganz nebenbei gefragt, wie machen wir das eigentlich? Wie prüfen wir, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das ist eine entscheidend wichtige Frage für jeden von uns persönlich zu beantworten. Dass wir ihm wohlgefälliges Leben führen. Wie kommen wir dorthin, dass wir immer besser wissen, was dem Herr wohlgefällig ist? Kommt irgendjemandem ein Vers in den Sinn, der das aufzeigen würde? Ganz genau. Das ist eine Schlüsselstelle, die uns zeigt, wie dass wir den Willen Gottes herausfinden. Wie, dass wir prüfen können, was Gott wohlgefällig ist. Es sagt vor allem, was die Voraussetzungen sind. Römer 12, 1 und 2. Damit wir überhaupt den Willen Gottes herausfinden können. Es gibt ganz klar Voraussetzungen dazu. Im Vers 1, dass wir unsere Liebe als lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer hergeben. Und im Vers 2, dass wir nicht gleichförmig werden wie die Welt. Dass wir uns absondern von der ganzen Philosophie, auch von den Äußerlichkeiten dieser Welt. Dass wir nicht gleichförmig werden dieser Welt. Und dass wir uns verändern in unserem Denken. Wenn wir ein verändertes Denken haben, das dem Wort Gottes entspricht, das dem Geist Gottes entspricht, das dazu führt, dass wir wissen, was Gottes Wille für mein Leben ist, was ihm wohlgefällig ist, dann brauchen wir ein verändertes Denken. Und die Voraussetzung für ein verändertes Denken ist, dass wir nicht gleichförmig werden dieser Welt. Und da sind wir alle herausgefordert, uns immer wieder zu prüfen. Lass ich mich von der Welt evangelisieren? Oder evangelisiere ich die Welt? Und es ist eine traurige Tatsache, dass wir so schnell beim Ersten sind. Und dass die Welt uns evangelisiert, statt umgekehrt. Das nur ganz nebenbei. Das Wort Gottes ist sehr praktisch. Wenn da einfach so steht, der Paulus schreibt einfach so, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ja, kannst schnell sagen, wie mache ich das? Aber das Wort Gottes gibt klare Auskunft. Ja. Das ist völlig richtig, Rosmarie. Der Vers vorher ist auch ganz ein wichtiger Vers in diesem Zusammenhang. Die Frucht vom Geist, wo der in so einem auf einem Altar geleiteten Leben, in so einem Leib, wo sich Gott ganz zur Verfügung stellt, wo dort aktiv wird, wo die Frucht vom Geist gewirkt wird, dort entsteht Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte, aber auch Gerechtigkeit und auch die Wahrheit. Und dann sollen wir prüfen, was dem Herr wohlgefällig ist. Und dann geht es weiter zu unserem eigentlichen Punkt. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie viel mehr auf. Deckt sie viel mehr auf. Ja, aber das Gleichnis sagt doch, wir sollen Zuckerrut wachsen und ja nicht ausreißen. Der Acker aber ist die Welt und nicht die Gemeinde. Und hier ist eine Anweisung an die Gemeinde. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie viel mehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und noch einfach eine zweite ähnliche Stelle zum Zeigen der Wichtigkeit von diesem Punkt, von diesem Unterschied Ackerwelt und Gemeinde. Die bekannte Stelle aus dem 1. Korinther 5, wo es eben genau um das geht, um die sogenannte Gemeindezucht. Wir kennen das Beispiel dort. Ich lese den Vers 7, wo steht, es geht an die Gemeinde. Es geht nur an die Gemeinde. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Sauerteig in der Bibel, immer, immer. Ein Symbol, ein Bild für Sünde. Bei den Pharisäern speziell Sünde von der falschen Lehre. Aber es hat immer mit Sünde zu tun, Sauerteig. Damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid, denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit dem alten Sauerteig festfeiern. Gemeinschaft haben, heißt das. Und so weiter, denn wir sind noch Vers 12 und 13. Denn was gehen mich, und jetzt müssen wir gut hören, was der Paulus da sagt. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind? Die Kinder des Bösen, das Unkraut. die habe ich überhaupt nicht zu richten. Die habe ich nicht auszureissen, nicht zu entfernen und nichts. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Einfach nichts unternehmen in der Gemeinde und so Krutla wachsen. Das ist keine biblische Lehre. Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut nun den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Also sehr wohl haben wir innerhalb der Gemeinde zu beurteilen und zu richten. Und die Kinder des Bösen, wenn wir jetzt mit diesem Ausdruck bleiben, eben auszuweisen, offen zu legen. Beziehungsweise unbußfertige und uneinsichtige Menschen durch Ausschluss aus der Gemeinde zur Buße zu führen. Das ist ja genau die Zielrichtung, die Absicht der Gemeindezucht. Die Gemeindezucht hat ein Ziel, Bußfertigkeit zu wirken, Umkehr zu bewirken. Und es geht da nicht um Ungläubige. Wir wissen, dass um die Person, die es geht, im 1. Korinther 5, dass der gläubig war oder gläubig ist. Er hat sich sogar tatsächlich zur Buße führen. Und sie haben die herrliche, von Gott gewirkte Reue erlebt, wie es der 2. Korinther 7 dann sagt. Und haben die Person wieder aufnehmen. Es sind alle betrübt worden. Und er am meisten. Und er hat Buße da und hat wieder aufnehmen. Und das war ein gewaltiger Sieg für Paulus. Das kann ich mir so gut vorstellen. Eine Freude, ein Jubel, dass die schreckliche Massnahme von der Ausweisung aus der Gemeinde zur Buße geführt und zur herzlichen Wiederaufnahme. Wie ist das in unserer Zeit, liebe Geschwister? Wie ist das heute? Ich habe mal über das Thema Gemeindezucht, weiss ich noch, mit der Ilse geredet. Und mir ist das einfach eindrücklich gewesen, wie sie hat gesagt, weisst, das kommt bei uns nicht so selten vor. Unter den Indianern. Sie sind mit so vielem noch verhängt und belastet. Und dann passieren Sachen, die einfach nicht richtig sind. Die wirklich krass daneben sind. Und dann zögern sie nicht und schließen die Leute aus. Nach natürlich entsprechenden Gesprächen und Ermahnung und normaler Ermahnung. Und praktisch regelmässig ist es so, dass die Indianer so verzweifelt sind, so, weil sie die Gemeinschaft so lieben, weil sie die Gemeinde so lieben, weil sie die Geschwister so lieben eigentlich, weil sie so nötig haben, dazuzugehören, nehmen, dass sie werden Buße tun und wieder zurückkommen. Das, was die Absicht ist von der Gemeindezucht in der Bibel. Und ich habe ihr einfach müssen sagen, bei uns im Westen ist es relativ anders. Der heutige Mensch, der wird rausgehen, in den allermeisten Fällen, und sagen, wer seid ihr eigentlich? Ich habe euch doch nicht nötig. Ich gehe doch einfach ein Haus weiter. Ihr könnt mir einmal. Das ist das Wesen vom Endzeitmensch. Aber das Wort Gottes ist nach wie vor genau so gültig wie vor 2000 Jahren, was geschrieben ist worden. Das ist meine feste Überzeugung. Es gibt weitere Stellen, 2. Thessalonicher 3, 6, 14 bis 15 und so weiter. Ich möchte einfach mit dem sagen, dass, wie wichtig dass der Dienst in der Gemeinde ist und wie sehr dass das Gleichnis nichts, aber auch gar nichts mit der Gemeindesituation zu tun hat. Mit vom Unkraut und vom Weizen. Und wie schwierig auch der Hirte- und Wächterdienst ist innerhalb der Gemeinde und gleichzeitig wie überlebenswichtig für die wahre Gemeinde Jesu. Und diesen Dienst kann man nur machen in der Kraft Gottes, in der Kraft vom Heiligen Geist. Eigene Werke, eigene Wille, eigene Kraft führt zur Katastrophe. Das ist ebenfalls meine tiefe Überzeugung. Das Ende von der Weltzeit wird da angesprochen, in unserem Gleichnis. Und da kommt auch klar raus, dass das Ende der Weltzeit, also von dieser Heilszeit, von den Heilszeiten, die bis jetzt war, das Ende ist der Höhepunkt. Das Ende ist die Erntezeit. Endezeit ist Erntezeit. Für Gott. Und es gibt eine gute Ernte für das Reich vom Vater. Herrliche Frucht für Gott, die ihn verehrt, die zu seiner Ehre wird sein. Und es gibt eine Ernte von der Schlechtigkeit. Für den Feuerofen. Es gibt weitere wichtige Stellen, wo der Inhalt und die Botschaft von diesem Gleichnis quasi auslegen oder interpretieren. Und so eine von diesen wichtigen Stellen, wir haben so kürzlich gelesen im Bibelabend, weil ich sie gleich noch einmal aufschlage, ist 2. Timotheus 2. Was einfach so wichtig ist in diesem Zusammenhang. 2. Timotheus 2, vor allem der 19 bis 21, aber ich werde noch den Vers 15 auch noch lesen. 2. Timotheus 2, 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Wer das Wort von der Wahrheit in Ehrfurcht, in Wortesfurcht und im Streben danach recht zu teilen, austeilt, der braucht sich nicht zu schämen, heisst es da. Und dann geht es weiter im Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Prüfet, was der wohlgefällige Willen des Herrn sei, haben wir vorher gelesen. Und hier ist ein weiterer Vers, wo uns zeigt, was denn zu dem Prüfen gehört, was ich dann machen muss. Die Verse handeln eigentlich von nichts anderem, als eben wieder von dem Trennen oder auch, könnte auch sagen, Absondern. Der Gedanke kommt x-mal vor in diesen Versen. Der Herr kennt die Seinen, jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit oder vom Bösen oder von der Sünde. Und dann wird das grosse Haus beschrieben. Und das ist genau der Acker aus dem Matthäus 13, wo Weizen und Unkraut zusammen nebeneinander aufwachsen. Es ist ein grosses religiöses Haus. Die religiöse Welt, in der wir drinnen leben. Die religiöse, christliche Welt, können wir bis jetzt noch sagen. Und sehr bald wird es eine allgemeine Religion sein. Und wir sind ja eigentlich schon mit drinnen, in der Interreligiosität. Kürzlich hat ja eine grosse Baptistengemeinde gross im Fernsehen ausgestrahlt, einen gemeinsamen Gottesdienst mit Moslem gefeiert. Und sie haben gemeinsam Gott gefeiert. Eine Baptistengemeinde in Deutschland. Gross übertreibt auf dem Fernsehsender. Also wir sind so schon mit da drinnen. Das ist das grosse Haus. In einem grossen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne, sondern auch hölzerne und irdene. Die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Unehre gegen Gott, Rebellion, Arroganz, Eigenwille, selber besser wissen. Dem Geist von dieser Welt entsprechen. Das gehört dort alles dazu. Und dann die klare Aufforderung im Vers 21, dass wir uns von dem reinigen sollen. Das griechische Wort heisst eigentlich, sich von etwas wegreinigen. damit wir ein Gefäß zur Ehre werden. Nicht aus unserem eigenen Gutsein, aus unserem, weil wir besser sind als die anderen. Aber weil wir den Gehorsamsweg gehen vom Wort Gottes, weil wir uns trennen von dem, was das Wort Gottes uns sagt, wir sollen uns absondern davon. Und dann kann er uns zu einem Gefäß von der Ehre machen. Und dann werden wir unserem Hausherr nützlich sein zu jedem guten Werk. Was für eine herrliche Verheißung. Möge unser Herr viel gute Werke unter uns können schaffen. Durch Gefäß von der Ehre. Also der gute Samen oder die goldenen oder silbernen Gefäße sollen sich Gott eifrig zur Verfügung stellen und nicht einfach passiv auf die Fälschungen in ihrer Umgebung blicken, sondern wir sollen aktiv werden und uns Gott aktiv zur Verfügung stellen, als Gefäß zu der Ehre. Und als das haben wir die Aufgabe, eben uns zu reinigen von den Gefäßen von der Unehre. Wir sollen sie nicht zerstören oder irgendwie eben ausreißen oder bekämpfen in einem schlechten Sinn, sondern wir sollen uns einfach distanzieren davon, sich wegreinigen von dem. Das heisst auch, keinen Umgang haben, nicht mit ihnen zusammenarbeiten und sich nicht von ihnen beeinflussen lassen. Nichts anderes als das heisst es. Ich möchte noch zusammenfassend ein paar Gedanken sagen eben zu dem Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen. Der Find, der Satan, wird viele falsche Christen entstehen, auferstehen, sozusagen. Nicht Atheisten. Das Unkraut, das er sagt, das sind nicht in dem Sinn gottlose Menschen, die nicht glauben, dass es Gott gibt. Atheisten. Nein, es sind Namenschristen. Es sind Pseudochristen, die von außen sich benehmen und handeln und im ersten Moment aussehen wie echte Christen, wie echte Weizen. Er wird Kirchenland stehen, die namenschristliche Religion. Und das neben der Wahrheit und der wahren Brut vom Herrn Jesus. Der Find hat eine Fälschung für jede göttliche Realität geschaffen. Und er sagt eben solche in die Welt, die Kinder des Bösen, die äußerlich wie echte Jünger aussehen. Sie nennen sich Christen, sie brauchen den Namen Jesu, sie treten für christlich-moralische Werte ein, sie haben sich vielleicht aus eigener Überzeugung auf eine Art bekehrt, Gott zugewendet, aber innerlich sind sie nicht wirklich von Neuem geboren und haben nicht die göttliche Natur, nicht den Geist Gottes. Das ist das Bild von den Kindern des Bösen. Es sind alles andere als Atheisten. Und in diesem Wesen, in diesem eigenen Wesen, sind sie äußerst giftig für das Werk vom Herrn. Sie werden sich früher oder später als Find Gottes entpuppen. Sie werden allem, was göttlich ist, was echt ist, findlich entgegenstehen. Und anfangen, subversiv oder offen oder wie auch immer, ankämpfen gegen das Göttliche. Der Herr Jesus lässt sie gewähren auf seinem Acker und sagt auch seinen Kindern, reissen sie nicht aus. Auf seinem Acker, in dieser Welt. Aber zur Zeit der Ernte, am Ende des Zeitalters, wird es ans Licht kommen. Die Frucht wird es zeigen und im Gericht wird es eine gewaltige Trennung geben. Und wir haben gesagt, das Gericht, die Erntezeit besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil ist die Entrückung. Und der zweite Teil ist am Ende der Trübsalszeit. Wenn der Messias selber wird trennen. Übrigens ist genau darauf der Fokus im Matthäus-Evangelium, im Matthäus 13. Darum steht in diesem Gleichnis, dass am Ende der Endzeit die Engel ausgesendet werden, für zuerst die Bösen in Bündeln zu sammeln und dann die Echten in die Scheune vom Vater. Und sie werden leuchten im Reich der Herrlichkeit. Warum? Der Matthäus hat den Fokus auf die jüdische Seite gelegt. Die Gemeinde hat es ja auch noch gar nicht gegeben. Also es wird mit keinem Andeutung und nichts drückend erwähnt. Aber nichtsdestotrotz wissen wir aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel, dass die Entrückung der Ernte vom Messias, vom Lamm entspricht, wo er seine Brut holt. Aber der Matthäus legt den Fokus nicht darauf, weil es das jüdische Evangelium ist. Das Ende vom Zeitalter, von der Weltzeit, bezieht sich auf das zweite Kommen vom Herr Jesus. Nämlich am Ende von der Trübsalszeit. Und eben das Ende, das da erwähnt ist, entspricht nicht der Entrückung. Das ist einfach wichtig zum Unterscheiden. Übrigens ist das auch eine Kleinigkeit, die dort noch erwähnt ist, die aber sicher auch seine Bedeutung hat. Im Vers 36 steht: Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Also der Herr Jesus, fällt es auf bei dem, hat die ersten drei Gleichnisse zum allgemeinen Volk gesagt. Zu allen hat er das predigt. Die Auslegung vom dritten Gleichnis hat er aber nur den Jüngern gegeben. Und auch die weiteren Gleichnisse sind nur an die Jünger gegangen. Auch das hat seine Bedeutung. Die erste Sache, von dem man bis jetzt gesagt, das soll die ganze Welt wissen über diese Tatsache. Und das andere ist nur für seine Jünger bestimmt gewesen. Die wahren Gläubigen, die dann während der Trübsalszeit, also nach der Entrückung, auf dieser Erde leben, werden direkt ins Reich von ihrem Vater eingehen und ins tausendjährige Reich mit dem Herr Jesus zusammen geniessen. Und dort werden sie leuchten wie die Sonne. Das heisst, sie werden überaus herrlich sein. Überaus herrlich, mit Herrlichkeit bekleidet von ihrem Vater im Himmel. Und das Himmelreich in ihrer geheimnisvollen Form, wie es jetzt ist, wird dann zum Ende kommen. Wird dann an diesem Zeitpunkt zum Ende kommen. Mit dem zweiten Kommen vom Herrn Jesus. Und zwar mit dem zweiten, mit dem sichtbaren Kommen. Wenn er auf die Welt zurückkommt. Nicht bei der Entrückung, wo er unsichtbar kommt für die Welt. Bei seinem sichtbaren zweiten Kommen wird das Himmelreich in dieser speziellen Form, wie wir es jetzt haben, in dieser geheimnisvollen Form zum Ende kommen. Und das Ende wird Trennung sein. Und wird das Einbringen sein von der guten Ernte. Und das Einbringen aber auch von der schlechten Ernte. Und das einfach noch einmal zum Betonen, das Gleichnis rechtfertigt in keiner Weise, dass innerhalb der Gemeinde das Böse oder offene Sünde oder gottlose Menschen oder falsche Lehre oder unbiblische Entwicklungen einfach müssen toleriert werden. Weil es hat nichts mit dem zu tun. Es ist nicht der Acker, die Welt, sondern es ist der Leib Jesu selber gemeint. Die Ortsgemeinde wird ja ausdrücklich aufgefordert, den Hirten- und Wächterdienst wahrzunehmen und eben für den ein für alle Mal überlieferten Glaubensinhalt zu kämpfen. Zu kämpfen mit auch wieder das Wort von der Agonie, die da drinnen ist. Also mit allem Eifer und mit allem Einsatz sind wir aufgefordert, für den Glauben im Wort Gottes, für den ganzen Ratschluss Gottes, speziell für seine Gemeinde und in seiner Gemeinde zu kämpfen. Und wir haben tatsächlich, leben wir in einer Zeit, wo wir mehr als Grund und Gelegenheit haben, für den Glauben zu kämpfen vom Wort Gottes. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Mit dem hört der Herr Jesus das Gleichnis auf. Wir wollen hier für heute auch aufhören und werden dann das nächste Mal weiterfahren mit weiteren schwierigen Gleichnissen, aber ganz wichtigen Gleichnissen, gerade das vom Senfkorn, vom Sauerteig, aber dann speziell auch das von der Perle, vom Schatz im Acker. Zum Teil nur ein einziger Vers, aber eine Fülle von Informationen drin und jede Einzelheit müssen wir auslegen und lässt sich nach dem Schema vom Herrn Jesus auslegen. Was ist das? Was entspricht das? Und so weiter. Ganz hilfreiche Anleitung, die wir gerade durch seine Auslegung da in diesem Gleichnis haben bekommen. Gut, jetzt möchte ich fragen, ob es noch Fragen gibt oder Ergänzungen oder Unklarheiten. Dann wäre jetzt noch kurz Zeit.
Und werden sie in den Feuerofen werfen. Er lädt auch das Gericht los. Oder schreibt er jetzt einfach nicht
weg? Er schreibt einfach das Resultat vom Gericht eigentlich, ja.
Aber das ist schon dann der endgültige Angeweis.
Ja. Ja, das denke ich auch, dass das schlussendlich das ganz letzte Endgericht gemeint ist, also die zweite Auferstehung zum Tod eigentlich, dann, ja. Der Feuerofen. Was in der Zwischenzeit wird sein, dort bei Matthäus 25, wenn Jesus ist zurückgekommen und die findlichen Armeen und all die Menschen, die so offen gegen ihn rebelliert haben, wird eben trennen von denen, die ins Reich eingehen. Was dort der Feuerofen für eine Bedeutung allenfalls schon hat, da sagt das Wort Gottes eigentlich nichts aus. Nichts darüber aus. Es redet nur schlussendlich auch vom Feuersee ganz am Ende, beim letzten Gericht vor dem weißen Thron. Wo gerade diese Leute werden auferstehen wieder. Aber nicht zum Leben, sondern zum ewigen Tod. Ich glaube so, dass er das meint, die ganze Welt gehört ihm. Vorübergehend ist der Fürst vor der Finsternis, Fürst von dieser Welt, unter Zulassung Gottes, aber die Welt gehört ihm. Und er ist gekommen, für in dieser Welt den guten Samen zu säen, damit alle Gelegenheit haben, zur Erkenntnis von Wahrheit zu kommen. Und dort drinnen einfach betont das Gleichnis den Aspekt, dass der Find ganz etwas Ähnliches sagt, um das Werk zu zerstören. Um schlechte Frucht zu bringen. Aber schlussendlich ist die ganze Welt gemeint. Und das ist auch noch übrigens ein guter Punkt, wo uns einfach Gnade vom Herrn Jesus zeigt. Wenn er sagt, dass wir in dieser Welt nicht auf die Idee kommen, das Unkraut selber ausreißen oder umbringen oder so. Also ich meine, ganz nebenbei bemerkt, die katholische Kirche hat ja genau das gemacht. Genau das, was sie gerade von Anfang an als unecht stempelt. Als die Huren Babylon. Sie haben genau die, die nicht auf ihrer Linie waren, haben sie reihenweise umgebracht. Über 80 Millionen, schätzt man, vom Jahr 1200 bis ins 19. Jahrhundert. Reihenweise Menschen umgelassen, ausgerissen, wo sie haben gemeint, das ist Unkraut, das stört unsere Philosophie, und haben sie umgebracht. Und der Herr Jesus hat gesagt, genau das darf nicht passieren. Warum? Weil, damit sich die Echten bewähren, das ist ein Punkt, aber vor allem auch, damit auch die Kinder des Bösen noch Gelegenheit haben, umzukehren und Buße zu tun und von Neuem geboren zu werden. Das ist unsere Gnadenzeit. Das ist Gnadenzeit. Für alle gilt sie. Auch für die, die hier von ihm als Kinder des Bösen bezeichnet werden. Er möchte, dass auch die zur Erkenntnis von Wahrheit kommen und gerettet werden. Und darum ist das auch das oberste Weg, der oberste Auftrag auch für uns als Gemeinde, sein Evangelium rauszutragen und dafür zu beten und zu flehen und uns zusammenzutun, dass Menschen zum Glauben können finden. Das ist unser allerhöchster Auftrag, nach wie vor. Ja, jetzt möchte ich einfach noch Zahlungen von der Martina weitergeben. Das ist nicht einfach und auch vor allem für sie, aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt hier auch zusammenstehen. Ihre Mutter ist gestorben, gestern Abend. Und ja, es ist einfach, denke ich, ganz wichtig, dass wir das mitnehmen können, dass wir Martina und die Familie tragen im Gebet. Wir können uns vorstellen, was auf sie zukommt jetzt, die Zeit. Und ja, vielleicht kann Kim, musst du noch dann dafür beten, auch, dass wir das so noch abschließen können. Und denkt doch einfach daran, auch in den nächsten Tagen, an Martina und ihre Familie.